Thanksgiving 1987, Arlington, Virginia. Ein Einbrecher dringt in das Haus der Familie Tucker ein. Das folgende Verbrechen leitet eine neue Ära in den Ermittlungen der US-Polizei ein. Per DNA und psychologischem Profil wird ein Serienkiller gefasst und ein Unschuldiger entlastet.
Everything about her was very gentle.
Alles an ihr war freundlich. Sie war sehr sanft. Einfach eine unheimlich zarte Person. Und sehr wertvoll.
This human quality.
Die 44-jährige Susan Tucker ist Angestellte in der Forstwirtschaft. Die Thanksgiving-Ferien verbringt sie allein. Ihr Ehemann Reggie ist auf Geschäftsreise in Wales.
Keiner von uns konnte den Hörer auflegen. Wir sagten uns die ganze Zeit, dass wir uns liebten. Ich weiß nicht, wie oft.
Doch plötzlich bleiben alle Anrufe unbeantwortet. Den Nachbarn fällt das offene Schlafzimmerfenster mitten im kalten November auf. Sie benachrichtigen die Polizei. Als die Beamten sich der Eingangstür nähern, steht dieser einen Spalt offen. Im Flur liegt ein Damenportemonnaie auf dem Boden.
Ich rief am Montag an, doch keiner ging dran. Es klingelte nur. Ich rief immerzu an. Immer und immer wieder. Ich weiß nicht, wie oft.
Susan Tucker liegt mit dem Gesicht nach unten auf ihrem Bett. Ihr Körper ist stark verwest. Sie muss schon seit 4 oder 5 Tagen tot sein.
Ihre Hände waren auf den Rücken gebunden, ihre Füße gefesselt. Ihr Kopf hing über der Bettkante.
Es schien so, als ob sich der Mörder eine ganze Weile im Haus aufgehalten hatte. Er war nicht schnell rein und wieder raus. Er hat noch viele Schubladen durchwühlt.
Reggie Tucker erfährt vom Schicksal seiner Frau.
Er sagte, Sir, ich habe schlechte Nachrichten. Ich wusste es sofort. Meine Welt bricht zusammen.
My whole world just fell away.
Detective Joe Horges vom Arlingtoner Morddezernat übernimmt den schweren Fall. Der Mörder hat wenig Spuren hinterlassen. Fingerabdrücke sind nirgends zu finden. Zudem hat es in der Mordnacht geregnet und die Einbruchstelle ist sorgfältig vom Täter gesäubert worden.
Er war klug genug, um zu wissen, dass uns Fußabdrücke zu ihm führen könnten. Und daraus schlossen wir, dass er schon Erfahrung mit Einbrüchen hatte.
Die Polizei beschlagnahmt das Bettlaken, das Nachthemd und den Schlafsack des Opfers, um die Gegenstände auf Blut- und Samenflecken zu untersuchen. Die Beamten finden Haare rund um das Opfer, im Waschbecken des Badezimmers und auf einem Waschlappen. Zusammen mit Glasscherben des zerbrochenen Kellerfensters kommen die Beweismittel zur Untersuchung ins kriminaltechnische Labor. Doch die wichtigsten und auffälligsten Spuren sind die Knoten und der Strick selbst, mit dem Susan Tucker gefesselt und erdrosselt wurde. Die Polizei ist überzeugt, die Vorgehensweise des Mörders aus früheren Fällen zu kennen.
Als Horges in dieser Nacht dort ankam, war schon ein anderer Beamter am Tatort. Er sagte zu Horges, dass ihn alles sehr an den Fall von Carolyn Hamm erinnert.
Die 34-jährige Anwältin Carolyn Hamm war 3 Jahre zuvor in ihrem Haus vergewaltigt und erwürgt worden. Sie wohnte nur 4 Häuserblocks von Susan Tucker entfernt. Der Mörder war damals ebenfalls durchs Kellerfenster ins Haus eingedrungen und hatte sein Opfer mit der gleichen Art Knoten gefesselt.
Carolyn Harms Hände waren mit der Schnur der Jalousie auf ihrem Rücken festgebunden. Ich fand das ziemlich unheimlich.
Es ist nicht üblich, dass Opfer mit einer Schnur oder einem Strick erdrosselt werden. Opfer zu fixieren ist wirklich sehr, sehr selten.
Doch der Fall Hamm wird abgeschlossen, als David Vasquez den Mord gesteht. Er wird zu 35 Jahren Haft verurteilt. Aber hatte er vielleicht einen Komplizen? Detective Hawgess spricht stundenlang mit ihm.
Aus der Art, wie er sprach, wie er mir antwortete, entnahm ich, dass er überhaupt nichts über den Mord an Carolyn Hamm wusste.
Fragt dich immer, hey, sitzt der Richtige im Gefängnis?
Während Detective Hawgess mit der Suche nach Susan Tuckers Mörder beginnt, ermittelt die Polizei im 100 Meilen entfernten Richmond bereits in mehreren ähnlich gelagerten Fällen.
Der Körper der 35-jährigen Debbie Davis wurde in ihrer Wohnung im Süden Richmonds gefunden. Sie wurde vergewaltigt und erdrosselt.
Innerhalb eines Monats sind zwei junge Frauen vergewaltigt und erwürgt worden. Ihre Wohnungen lagen nur wenige Häuserblocks entfernt.
In jedem Fall gab es ein gewalttätiges Eindringen, bei dem der Mörder durch ein zerschlagenes Fenster einstieg. Beide Opfer waren gefesselt, weiß und zwischen 30 und 35 Jahre alt.
Zwei Wochen später ein weiteres Opfer. Ein 15-jähriges Mädchen wird in ihrem Schlafzimmer vergewaltigt und erwürgt, während die Familie schläft. Drei Frauen wurden vergewaltigt, mit einem Strick gefesselt und erwürgt. Die Art der Knoten ähnelt denen im Fall Tucker. Stefan Harbort ist Kriminalist. Anhand des Verhaltens von Serienkillern hat er bestimmte Täterprofile erstellt.
Insbesondere sadistisch oder fetischistisch veranlagte Serienmörder lassen mitunter ein gleichartiges Tatmuster erkennen. Aus kriminalpsychologischer Sicht ist hier besonders wichtig, dass es sich um Tathandlungssequenzen dreht, die auf den ersten Blick keinen rationalen Charakter haben, aber auf den zweiten Blick ein höchstpersönliches Bedürfnis eines dann Serientäters ausdrücken. Anhand dieser rituellen Tathandlungssequenzen können dann Serientäter als solche auch erkannt werden.
Detective Hawgess vermutet, dass Susan Tuckers Mörder auch Carolyn Hamm getötet hat und zudem für die Morde in Richmond verantwortlich ist. Die dortige Polizei ist sich dessen nicht so sicher.
Drei Morde sind in einem Umkreis von ein paar Quadratkilometern oder weniger geschehen. Und nun versuchten wir, den hiesigen Mord, der 100 Meilen entfernt begangen wurde, mit ihren Fällen zu verbinden. Das passte ihnen nicht. Für sie war es ihr Täter.
Doch um den Zusammenhang aller Morde zu bestätigen, benötigt Hawgess Beweise. Deshalb wendet er sich an das kriminaltechnische Labor, in dem Wissenschaftler die Flecken von Susan Tuckers Nachthemd und Bettzeug untersuchen.
Ich fand vier Samenflecken und als ich den Schlafsack untersuchte, fand ich einen weiteren großen. Ich habe alle typisiert.
Der Samen stammt von einer Person mit der Blutgruppe 0. Er besitzt einen seltenen PGM-Marker, der auch in Tatortspuren im Fall Hamm gefunden wurde. Als nächstes richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Haar von Susan Tucker am Tatort.
Es gibt mikroskopische Eigenschaften, anhand derer sich Haare in drei Rassenkategorien einordnen lassen.
Nämlich in Kaukasisch, Negroid und Mongolid. Die Haare vom Tatort scheinen Schamhaare zu sein, stammen jedoch weder vom Opfer noch von ihrem Ehemann. Es sind negroide Haare. Dies ist eine weitere Verbindung mit dem Mord an Carolyn Hamm, denn im gleichen Monat ihres Todes hat ein maskierter schwarzer Mann in der Nachbarschaft mehrere Frauen vergewaltigt. Er wurde nie gefasst.
Tatsächlich ist an dem Tag, an dem Carolyn Hamms Leiche gefunden wurde, ein schwarzer maskierter Mann mit einem Messer in das Haus einer anderen Dame eingebrochen. Er hat sie beraubt und sexuell missbraucht.
Doch auch wenn die Morde in Verbindung stehen, macht es die Ermittlungen für Hawgess nicht einfacher.
Ich hatte keine Ahnung, mit wem ich es zu tun hatte. Ich betrachtete den Tatort und wollte als erstes das Motiv wissen.
Die Beamten von Richmond und Arlington bitten beim FBI in Quantico um Hilfe. Profiler haben hier hunderte Serienmörder befragt, um Gemeinsamkeiten in deren Psyche und Verhalten zu entschlüsseln. Sie sind in der Lage, wichtige Informationen über einen Mörder zu liefern.
Wir kommen und schauen uns an, welches Verhalten der Angreifer bei der Ausübung seiner Tat gezeigt hat. Wir glauben, dass wir anhand der Auswertung des Verhaltens auf den Tätertyp schließen können.
Da der Täter immer viel Zeit am Tatort verbracht hat, ist zu vermuten, dass er die Opfer erst beschattet hat und so genau wusste, wann er gefahrlos zuschlagen kann. Das FBI vermutet, dass der Täter zwischen 18 und 30 Jahren alt ist. Ein ruhiger Typ, Einzelgänger, der nur einfache Arbeiten macht. Wahrscheinlich hat er eine gestörte Beziehung zu seiner Mutter und begann seine kriminelle Laufbahn mit Brandstiftung. Ein Phänomen, das viele Serienmörder und Vergewaltiger aufweisen. Serienkiller sind gewöhnlich weißer Hautfarbe, können aber auch jeder anderen Rasse entstammen. Er lebt oder arbeitet in der Nähe der Tatorte seiner ersten Verbrechen, denn dort kennt er sich aus und fühlt sich sicher. Er empfindet sadistische Freude, seine Opfer zu strangulieren. Regelmäßig spannt er die Fesseln, um seine Opfer flehen zu hören.
Es scheint, als habe der Täter seine Opfer leiden lassen. In einem Fall fand man einen Schuhabdruck auf dem Rücken des Opfers.
Er hat diese Frauen offensichtlich zu Tode erschreckt und sie anschließend systematisch sexuell missbraucht. Und zum Schluss hat er sich noch über seinen Opfern sexuell befriedigt. Wir wissen nicht, ob sie dann schon tot waren oder nicht.
Genau diese Samenproben sind jetzt die wichtigsten Beweismittel.
Ich kann mich noch erinnern, dass unsere Staatsanwältin Helen Fahey mich ein paar Tage nach dem Mord gefragt hat, ob das ein DNA-Fall ist. Ich wusste nicht, ob wir bis dahin überhaupt etwas hatten.
Im Jahr 1987, als Susan Tucker ermordet wurde, steckte die DNA-Forschung noch in den Anfängen. Gerade ein Jahr zuvor wurde zum ersten Mal in England DNA als Beweismittel in einem Kriminalfall eingesetzt. Der Genetiker Alec Jeffries setzte DNA bei der Aufklärung der Morde an zwei 15-jährigen Mädchen ein. Dieser Fall ist in die Geschichte der Rechtsmedizin eingegangen und gilt in Sachen DNA als kriminalistischer Urknall.
Die DNA-Analyse konnte in den Jahren 85 und 86 erstmals in einem Kriminalfall angewandt werden. Nachdem sie 1985 von Alec Jeffries entdeckt wurde, konnte in diesem Fall mit Hilfe der DNA-Analyse ein Vergewaltiger im Rahmen einer Massenuntersuchung entdeckt und überführt werden.
Und so ordnet Detective Hawgess DNA-Tests an. Doch die Wissenschaftler befürchten degenerierte und verunreinigte Proben. Im Mordfall Susan Tucker ordnen die Ermittler die für die damalige Zeit neuartigen DNA-Tests an. Samenspuren vom Nachthemd des Opfers werden an ein New Yorker Labor geschickt. Die Kriminalwissenschaftler fürchten jedoch degenerierte oder verunreinigte Proben.
Beim vaginalen Abstrich am Opfer findet man sowohl die DNA des Opfers als auch möglicherweise die des Täters. Das nennt man Vermischung. Man muss also erst die beiden DNAs trennen, um Vergleiche machen zu können.
Erhalten wir zum Beispiel im Rahmen einer Vergewaltigung eine Spur aus einem vaginalen Abstrich, so können wir mit Hilfe von verschiedenen Zentrifugationsschritten die Spermazellen von den Schleimhautzellen der Frau trennen. Ist uns das gelungen, so können wir die DNA aus den einzelnen Phasen, wie wir es nennen, aus den Spermien und den Schleimhautzellen analysieren und dort ein DNA-Profil erstellen.
Weiße Blutkörperchen werden aus dem Samenfleck extrahiert und mit einer chemischen Lösung behandelt. So wird die DNA in eine sichtbare, klebrige Masse verwandelt.
Zuerst isolieren wir die DNA, zerschneiden sie, erzeugen Profile oder Muster und entwickeln diese auf Röntgenfilmen. Es ist wie ein Bild der DNA. Und wenn diese Bilder miteinander verglichen werden und die Bestandteile übereinstimmen, müssen sie von derselben Person sein.
Doch die endgültigen Ergebnisse kommen erst 10 Wochen später. Und einen Verdächtigen hat Detective Hawgess auch noch nicht. Der Ermittler fährt nach Green Valley, einem Stadtteil von Arlington, in dem der maskierte Vergewaltiger seine Taten verübt hat. Vom FBI weiß Hawgess, dass Vergewaltiger ihre ersten Verbrechen gewöhnlich in der Nähe ihres Wohnsitzes begehen.
Wenn die erste Vergewaltigung auch für diesen Kerl die erste war, lebte er dort in der Nähe. Das war entscheidend für mich. Das wusste ich vorher nicht.
Hawgess versucht, sich an Namen und Gesichter möglicher Verdächtiger zu erinnern. Junge Männer aus dieser Gegend, die ihm im Laufe seiner Karriere über den Weg gelaufen sind.
Und so kam es, dass Hawgess sich auf diesen Jugendlichen konzentrierte, den er kannte, an den er sich erinnerte. Doch sein Name fiel ihm nicht ein.
Ich konnte mich nur an Timmy erinnern. Ich sah sein Gesicht vor mir und erinnerte die ungefähre Zeit, aus der ich ihn kannte. Aber ich konnte mich nicht an seinen Nachnamen erinnern.
Wir gaben all diese Namen in den Computer ein und sahen, wann sie eingesperrt und wieder entlassen wurden. Plötzlich sagte er, Spencer, Timothy Spencer, so heißt er.
Und ich sah, dass er am 29. Januar 1984 verhaftet wurde, also 4 Tage, nachdem die Leiche von Carolyn Hamm gefunden wurde.
Spencers Vergangenheit wird untersucht. Als Teenager wurde er wegen diverser Einbrüche verurteilt. Noch interessanter ist, dass Spencer nach einer Brandstiftung erstmalig mit der Polizei zu tun hatte.
Er lebte auf halbem Weg nach Richmond. Wow, jetzt wurde es interessant.
Spencer lebte auf Bewährung, in einem Haus nicht weit von den Tatorten in Richmond entfernt. Gemäß des Hausprotokolls hatte sich Spencer über die Thanksgiving-Ferien ausgetragen, um seine Mutter in Arlington zu besuchen. Genau in der Woche, in der Susan Tucker ermordet wurde.
Es ist Tatsache, dass er 2 Wochen vor dem ersten Mord in Richmond aus der Haft kam. Es ist Tatsache, dass er jeden Mord begangen haben könnte. Und es ist Fakt, dass er sogar nach Arlington kam.
Und das FBI hat in einem weiteren Punkt recht. Spencer lebte früher in der Gegend, in der sich der erste Vergewaltigungsfall ereignet hat.
Es passierte genau da drüben, zu der Zeit, als Timothy Spencer hinter dem Hügel lebte.
Und zwar im Haus seiner Mutter. Keine Meile von Carolyn Hamm und Susan Tucker entfernt. Am 20. Januar 1988 verhaftet die Polizei Timothy Spencer. Innerhalb weniger Stunden hat sie eine Blutprobe, Haare und Kleidungsstücke für die kriminaltechnische Untersuchung zusammengetragen.
Die Kleider wurden abgebürstet. Die abgebürsteten Reste wurden gesammelt und unter dem Mikroskop untersucht. Mehrere Dutzend kleiner Glassplitter waren von seiner Kleidung abgefallen.
Die Glassplitter interessieren die Polizei ganz besonders. Mit Hilfe einer Lichtbrechungsuntersuchung soll die Herkunft der Splitter bestimmt werden. Strahlen werden aus verschiedenen Richtungen auf die Splitter gesendet. Das Licht wird gebrochen. So können die Eigenschaften des Glases bestimmt und ausgewertet werden.
Wenn man einen Stift in Wasser steckt, das dichter ist als Luft, bricht sich das Licht. An den Glassplittern messen wir im Grunde, wie oft das Licht gebrochen wird. Das nennen wir dann Brechungsindex.
Es folgt der Vergleich der Glassplitter von Spencers Kleidungsstücken mit denen des zerbrochenen Kellerfensters von Susan Tucker.
Wir konnten nun behaupten, dass die Glassplitter von Spencers Kleidern entweder von dieser Fensterscheibe, von dieser Glassorte oder von einem anderen Glas, das dieselben optischen Eigenschaften hatte, stammte.
Als die Wissenschaftler mit der DNA-Untersuchung des Samenflecks fertig sind, machen sie eine erstaunliche Entdeckung.
Ich erinnere mich noch, wie ich den Röntgenfilm aus dem Entwickler nahm, ihn hochhielt und total überrascht war, dass die Banden der 2 Fälle komplett identisch waren. Dasselbe Profil zweier Fälle aus unterschiedlichen Bezirken. Das bedeutete, ein und dieselbe Person war in beide Fälle verstrickt. Das ließ mich schaudern.
Hawgess hatte die ganze Zeit recht. Die Samenprobe der Person, die Susan Tucker vergewaltigt und vermutlich auch ermordet hat, stimmt mit den Samenflecken der Mordfälle in Richmond überein.
Es gab 7 Haare und es gab Glassplitter, die mit seinen übereinstimmten. Und seine Familie konnte ihm nicht für das ganze Wochenende ein Alibi geben.
Und schließlich wird Timothy Spencers DNA mit den Samenproben von den Opfern verglichen.
Aus der Probe von Mr. Spencer erzeugten wir ein Profil, das mit den Beweisproben identisch war. Das Profil kommt nur einmal in 1 Million Fälle vor. Das heißt, nur eine Person unter 1 Million in der Bevölkerung hat dieses genetische Profil.
Und beginnend mit dem ersten Ergebnis der Blutprobe stimmte alles, einfach alles.
Timothy Spencer kommt am 11. Juli 1988 vor Gericht. Zum ersten Mal in der Kriminalgeschichte der USA wird DNA als Beweis gegen einen Serienmörder benutzt. Es dauert weniger als 7 Stunden und Timothy Spencer wird der Vergewaltigung und des Mordes für schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt.
Ich fühle eine Art von Genugtuung. Aber meine Frau bekomme ich ja nicht zurück. Trotzdem kann ich mich nie richtig glücklich fühlen. Ich werde nie Verständnis haben für jemanden, der meine Frau vergewaltigt und ermordet hat. Die Wut, die ich habe, werde ich bis an mein Lebensende fühlen.
Der Tod wurde vom anwesenden Arzt um 23.13 Uhr verkündet. Es gab keine Komplikationen. Mr. Spencer hat keine Aussage mehr gemacht. Ich danke Ihnen.
Timothy Spencer ist der erste Mann in den USA, der aufgrund von DNA-Beweisen hingerichtet wurde. Dallas Pistol and Revolver Club, 1991. Trey Cooley ist Helfer eines Schießwettbewerbs. Er wird von einer verirrten Kugel getroffen und stirbt. Mit Hilfe von Ballistik, Laser und kriminaltechnischer Animation wird das Rätsel der magischen Kugel gelöst. Der 14-jährige Trey Cooley ist ein typisch amerikanischer Junge und besucht die Bowles Junior High School in Arlington in der Nähe von Dallas. Trey spielt Cello im Schulorchester, Baseball und er ist Pfadfinder.
In diesem Alter steht den Kindern noch die ganze Welt offen. Er hätte alles machen können, was er wollte.
Am liebsten verbringt Trey seine Zeit mit der Familie. Trey und Vater Butch sind die besten Freunde.
Wir haben alles zusammen gemacht.
29. September 1991. An diesem Samstagmorgen wacht Butch sehr früh auf und weckt seinen Sohn. Beide teilen die Leidenschaft für den Schießsport. Butch ist Kampfrichter bei Wettbewerben und stellt Trey vor die Wahl, weiter zu schlafen oder mit ihm zu kommen. Trey beschließt, seinen Vater zu begleiten. Freiwillig hilft der Junge, Ergebnisse von den Schiedsrichtern zum offiziellen Kampfgericht zu bringen. In den Pausen sitzt er in einer Halle, um sich vor der Sonne zu schützen. Sein Stuhl steht direkt in der Tür, ganz in der Nähe zweier Frauen, die als Punktrichterinnen arbeiten. Im Schießstand wird mit Luftpistolen geschossen. Plötzlich ertönt ein Schrei. Trey Cooley sinkt zu Boden, Blut strömt aus seiner Schläfe. In seiner Baseballkappe ist ein winziges, aber vielsagendes Loch. Butch Cooley ist außerhalb der Halle, nur wenige Meter von seinem Sohn entfernt. Der erfahrene Streifenpolizist, der schon oft erste Hilfe geleistet hat, ist jedoch mit der Situation überfordert.
Ich kam und sah, dass er getroffen worden war. Ich prüfte seinen Puls. Ich wusste, dass es nicht gut aussah.
Butch kam herein und ich fragte, warum er schon zu Hause sei. Und ich fragte, wo ist Trey? Dann erzählte er mir, dass es einen Unfall gegeben hat. Ich dachte, gut, er hat sich in den Fuß oder die Hand geschnitten. Oder seinen Arm gebrochen. Ich sagte, es ist okay, wird schon wieder.
Trey Ray wird mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren.
Er lag da und atmete, oder die Maschine atmete für ihn. Seine kleinen Hände waren noch warm. Er sah aus, als würde er schlafen.
6 Stunden später stirbt Trey. Detective Tom Pease und David Taylor von der Mordkommission stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Sie müssen herausfinden, woher die Kugel kam und ob es Unfall oder Mord war. Butch Cooley hat 2 Jahrzehnte als Polizist gearbeitet. Hat er sich während dieser Zeit Feinde gemacht, die sich nun an seinem Sohn gerecht haben? Oder kam die Kugel von einem der Schießstände außerhalb der Halle? Haben vielleicht Kinder in der Nähe der Eisenbahnschienen gespielt und von dort in die Halle geschossen?
Das größte Problem dieses Schießstandes war seine Größe. Er beschränkte sich nicht auf ein Haus oder eine Wohnung. Er war im Freien und umfasste mehrere hundert Quadratmeter.
Die Kugel aus Trays Schädel liefert Antworten, wirft aber auch neue Fragen auf. Sie ist klein, rund 1,25 cm lang und tödlich. Larry Fletcher ist Schusswaffenexperte und führt die Untersuchungen durch.
Das Geschoss war wenig beschädigt, eher in einem außergewöhnlichen Zustand.
Fletcher bestätigt, dass das Geschoss aus einer Pistole Kaliber .45 stammt. Überraschend ist die geringe Beschädigung. Bedeutet dies, dass es ein Direktschuss und kein Querschläger war? Dieses Geschoss wurde in eine Zementwand geschossen. Es ist stark verformt, ganz im Gegenteil zur Munition, die Trey Cooley getötet hat. Die geringe Beschädigung beweist, dass es sich bei der tödlichen Kugel um keine handelsübliche Kaliber .45 Patrone gehandelt hat.
Dieses spezielle Geschoss ist von Hand gemacht und auch von Hand geladen. Es ist eine Kugel, die man nicht im Handel erhält und die mit Blei und anderen Materialien härter gemacht wurde. Sie ist sehr widerstandsfähig beim Aufprall.
Doch wer stellt solche Munition her? Für Schusswaffenexperte Klaus Zimmermann vom LKA Niedersachsen ist der Gebrauch solcher Geschosse keine Neuigkeit.
Es ist durchaus üblich, dass Sportschützen ihre Munition selbst laden. Also 2 Gründe. Einmal liegt da ein Grund in der Präzision der selbstgeladenen Munition. Die Munition ist präziser als gewerblich geladene Munition. Zum anderen aber auch eine Kostenfrage. Das Wiederladen ist erheblich preisgünstiger, als wenn man die Munition immer neu kaufen muss.
An diesem Tag haben die meisten Schützen an den Außenständen selbst hergestellte Munition benutzt. Es besteht kaum ein Zweifel, dass die Kugel von da kam und nicht von Kindern nahe der Eisenbahnschienen. Die Polizei sammelt Waffen und Munition aller Schützen aus dem Wettbewerb ein. Als Larry Fletcher die Geschosse untersucht, bemerkt er noch etwas anderes.
Die Menge des Schießpulvers, die die Aufprallgeschwindigkeit dieser speziellen Kugel erhöht.
Die Schützen haben mehr Schießpulver eingefüllt.
Wenn mehr Treibladungspulver in einer Hülse geladen wird, wirkt sich das natürlich so aus, dass der Druck, der beim Zünden des Pulvers entsteht, höher wird und das Geschoss damit auch schneller wird und möglicherweise weiterfliegt. Es gibt aber bestimmte Grenzen, denn wenn zu viel oder zu progressives Pulver geladen wird, kann es natürlich auch sein, dass es zu Waffensprengungen kommt.
Nun müssen die Ermittler die Munition einer bestimmten Waffe zuordnen. Genau wie menschliche Fingerabdrücke hinterlassen auch Waffen individuelle Spuren. Einige entstehen, während die Kugel durch den Lauf schießt.
Wenn ein Geschoss durch einen Lauf getrieben wird, werden die Spuren aus dem Inneren des Laufes auf die Oberfläche des Geschosses übertragen. Das ist im Prinzip wie der Fingerabdruck einer Waffe und anhand dieser Spuren kann man eine bestimmte Verfeuerungswaffe identifizieren.
Auch der Schlagbolzen der Waffe formt ein einzigartiges Muster am Boden der Hülse. Durch Testschüsse aus der verdächtigen Waffe können die Ermittler durch Vergleich der Muster herausfinden, ob die benutzte Kugel aus der Tatwaffe stammt.
Wir führen Testschüsse mit den Waffen durch und können die Ergebnisse dann mit der Kugel von der Autopsie vergleichen.
Aus jeder Wettkampfwaffe werden Testschüsse abgegeben und anschließend deren Geschosse mit der Tatmunition verglichen. Doch Fletcher hat Schwierigkeiten, eine identische Kugel zu bekommen, denn das zusätzliche Schießpulver erzeugt beim Abfeuern extrem hohe Temperaturen, wodurch entscheidende Merkmale schmelzen. Der Experte bemerkt rotes Wachs an der Kugel, die Trey getötet hat. Zwar benutzen alle Schützen Wachs, doch nur in dieser Waffe ist rotes. Larry Fletcher hat die Waffe gefunden, mit der der tödliche Schuss abgegeben wurde.
In diesem Moment war ich vollkommen sicher.
Ein Pistolenschütze namens Dan Smith hat am Tag des Wettbewerbs diese Waffe benutzt. Und er hat draußen geschossen, gleich hinter der Halle. Doch Smith erzählt der Polizei, dass er den Todesschuss nicht abgegeben haben kann.
Er behauptete, immer ins Ziel getroffen und es nie verfehlt zu haben.
Doch Butch Cooley hat das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Er hat sein ganzes Leben mit Waffen verbracht und in Wettkämpfen viele Preise gewonnen. Er weiß, dass Schießstände normalerweise sicher sind und Unfälle nur selten passieren. Ist der Tod seines Sohnes doch kein Zufall? Die Polizei ist überzeugt, dass Trey Cooleys Tod ein Unfall ist. Die kriminaltechnischen Ergebnisse beweisen, dass die tödliche Kugel von einem Außenstand abgefeuert wurde. Aber wie? Der Besitzer der Waffe behauptet, kein Ziel verfehlt zu haben und zudem hätte der Schießstand eine verirrte Kugel gestoppt. Es gibt eine Barriere zwischen der Halle und dem Schießstand. Dieser kleine Erdhügel ist ungefähr 3,50 Meter hoch. Er befindet sich gleich hinter den Zielscheiben für den Fall, dass ein Schütze das Ziel verfehlt. Direkt über den Zielscheiben befinden sich Holzbretter, die miteinander befestigt sind. Diese Planken sind dazu bestimmt, Kugeln, die über die Zielscheibe fliegen, aufzuhalten. Zusätzlich gibt es zwei weitere Schutzplanken. Die eine befindet sich ein paar Meter vor der Schützenlinie, die andere, Augenbraue genannt, direkt an der Schützenlinie. Ken Buster ist Sicherheitsberater, langjähriger Schütze und Schießstand-Sachverständiger.
Zwischen der Augenbraue, den Holzplanken und dem Wall wird durch deren Höhe die überwältigende Mehrheit der verirrten Kugeln aufgehalten.
Sicherheit sollte die höchste Priorität haben, gerade in einem Sport, der Treffsicherheit erfordert.
Butch Cooley versucht alles, um die Wahrheit zu erfahren. Wie konnte die Kugel die Sicherheitsvorkehrungen umgehen und dadurch seinen einzigen Sohn töten?
Ich würde es als tragisch, unfassbar bezeichnen. Es ist einfach eine unglaubliche Verkettung von Umständen, die zum Tod des Kindes führte.
Mike Schmidt soll herausfinden, ob das Sicherheitssystem versagt hat und wenn ja, wo. Er stellt ein Untersuchungsteam zusammen. Das erste Mitglied, Steve Irwin, rekonstruiert Unfälle. Seine Aufgabe ist es, ein exaktes, dreidimensionales Modell der Schießanlage am Computer zu erstellen. Mit Hilfe von Lasertechnologie, Messgeräten und hochentwickelten Computerprogrammen gelingt es Irwin, zu enthüllen, woher die Kugel kam.
Man setzt an bei der unglücklichen Erschießung des Jungen und arbeitet sich bis zum Anfang zurück.
Die Polizei findet erste wichtige Anhaltspunkte. Die Außenwand der Halle ist mit Kugeln aus allen Richtungen durchlöchert. Irwin muss herausfinden, welches Loch vom Todesgeschoss ist. Die Polizei findet auch im Gebäude Löcher. Sie sind in einer Rigipsabdeckung zum Schutz der Beleuchtung und in einer Wand, die den Hallenschießstand von einem Lagerraum trennt. In der Deckenverkleidung ist ebenfalls eine neue Spur. Von Trace Platz aus rekonstruiert Irwin mit seinem Laser die Flugbahn der Kugel. Sie verläuft von Trey durch die Rigipsabdeckung zur Deckenverkleidung und durch die Hinterwand. Es klingt unwahrscheinlich, stimmt aber mit den Befunden überein.
Es war eine nahezu gerade Linie, aber ich konnte nicht von der Innenwand die Außenwand sehen. Erst als wir im Büro waren und es eingezeichnet hatten, konnten wir diese außergewöhnlich gerade Linie erkennen.
Eine zweite, gerade Linie läuft von einem der Einschusslöcher der Aluminiumwand runter zu den Schießständen hinter der Halle. Die Linie endet am Stand, an dem Dan Smith geschossen hat. Doch eigenartigerweise nicht an der normalen Schützenlinie. Der Laser zeigt auf einen Punkt fast 10 Meter davor. Ken Buster überprüft erneut den Schießstand, um herauszufinden, ob die Kugel die Sicherheitsvorkehrungen am Stand umgehen konnte. Buster liefert einen vernichtenden Bericht.
Damals und auch jetzt denke ich, dass es der schlechteste Stand war, den ich je gesehen habe.
Buster hat Dutzende Sicherheitsmängel festgestellt.
Der Wall, der den hinteren vom vorderen Stand trennt, hatte nicht die Standardhöhe von 6 Metern.
Der Wall hinter der Halle ist nur 3,60 Meter hoch. Und auch die Holzplanken entsprechen nicht der Norm. Sie müssen eigentlich mit Stahl oder Zement verstärkt sein. Auch die Holzbarrieren selbst weisen große Lücken auf. Eine Kugel kann mit Leichtigkeit hindurchfliegen.
In diesem Fall waren die Holzbarrieren nicht nötig, da sie überhaupt keinen Sinn machten.
Und Buster ist über die Einschusslöcher in der Halle entsetzt.
Viele dieser Löcher waren gestopft. Für mich als Sicherheitsbeamten und langjährigen Schützen heißt das, sie wussten, dass die Kugeln den Stand verließen. Und sie akzeptierten diese Fakten und schossen weiter.
Doch die Laseruntersuchung projiziert den Beginn der Flugbahn auf die Mitte des Schießstandes, weit vor die Schützenlinie. Wie kann das sein? Während des Wettbewerbs mussten die Schützen aus unterschiedlichen Entfernungen schießen. Zuerst aus 25 Yards, dann aus 20 und schließlich aus 15 Yards, umgerechnet ca. 13,5 Meter. Die Laseruntersuchung besagt, dass der Todesschuss aus dieser Position kam.
Die Konstruktion des Schießstandes verstößt gegen alle Prinzipien und das Austragen so eines Wettkampfes auch.
Das Modell verdeutlicht das Problem. An der 15-Yard-Marke stehen die Schützen vor der Augenbraue und der ersten Holzbarriere. Irvins Computer zeigt eine weitere erschreckende Wahrheit. Von der 15-Yard-Marke kann man die Rückwand der Halle sehen.
Wenn man es sehen kann, kann man es auch treffen. Jedes Geschoss, das dort den Schießstand verlässt, würde die Halle treffen.
Der Laser zeichnet die Flugbahn unter der letzten Holzbarriere hindurch, über den Wall, direkt in die Halle. Eine seltsame Flugbahn, denn der Schütze muss die Zielscheibe um mehr als 1,5 Meter verfehlt haben. Doch wie kann ein erfahrener Schütze sein Ziel auf dieser kurzen Entfernung so verfehlen? Einen Teil der Antwort liefert die Waffe. Eine nähere Untersuchung enthüllt, dass sie modifiziert worden ist.
Das ist, als wenn man ein Auto tunt.
Viele Sportschützen feilen am Abzug ihrer Waffe.
Man kann den Abzugswiderstand einer Waffe beeinflussen, indem man bestimmte Wirkflächen im Bereich des Abzuges zum Beispiel poliert, damit der Reibungswiderstand geringer ist. Das sind aber Arbeiten, die sollten nur vom Fachmann ausgeführt werden, weil im Einzelfall dann auch bestimmte Wirkflächen so verändert werden, dass die Waffe nicht mehr sicher ist und bei Erschütterung oder Fall unbeabsichtigt losgehen kann.
Und das ist das sogenannte Doppeln.
Unter Doppeln einer Waffe versteht man, dass sich bei einmaliger Betätigung des Abzuges ungewollt zwei oder mehrere Schüsse aus der Waffe lösen. Das liegt dann einfach daran, dass die Waffe eine technische Störung hat und die einzelnen Teile in der Waffe nicht mehr sauber und korrekt ineinander greifen.
Doppeln kann auch durch den Rückschlag der Waffe ausgelöst werden. Dabei wird der Lauf durch die Wucht der Explosion nach oben gerissen. Jede Waffe hat einen individuellen Rückstoß.
Bei einer 45er wird der Lauf nach oben links gerissen.
Kirk Parks soll dies mit Hilfe einer Computeranimation beweisen. Parks hat hunderte von Kaliber .45er Schüssen auf Video aufgenommen, immer mit derselben Pistole und derselben Munition. Mit Hilfe der Aufnahmen kann er eine exakte Rekonstruktion des Rückstoßes erstellen.
Wir haben die Waffe von oben, von der Seite und von vorne aufgenommen.
Letztlich programmiert Parks das Modell eines Sportschützen in Aktion und animiert Irvins Laseruntersuchungen und die Flugbahn der Kugel zu einem vollständigen Bild.
Es ergaben sich exakt die Resultate, die bei der Geschossberechnung herausgekommen waren, nach oben und links.
Ich kann nicht sicher sagen, ob die Waffe gedoppelt hat, doch die Beweise deuten darauf hin, dass eine zweite Kugel während des Rückstoßes losging.
Und so kann diese Animation erklären, was mit Trey Cooley am Morgen des 29. September 1991 geschah. Sie beweist die Verkettung unglücklicher Umstände bis zu einem tragischen Ende. Trey Cooley ist am 29. September 1991 als Helfer im Dallas Pistol and Revolver Club im Einsatz. Draußen am Schießstand hinter der Halle tritt Dan Smith, einer der letzten Wettbewerber des Tages, an die 15-Yard-Linie. An dieser Stelle steht er weit vor den zwei Schutzbarrieren. Smith zielt mit einer modifizierten Waffe und drückt ab. Im Bruchteil einer Sekunde doppelt die Waffe und ein zweiter Schuss löst sich unbemerkt während des Rückstoßes. Die Kugel verfehlt das Ziel links oben. Sie fliegt aufwärts, unterhalb der letzten Reihe von Schutzplanken hindurch und nur knapp 8 cm über den Erdwall. Ihre Geschwindigkeit beträgt jetzt ca. 360 Meter pro Sekunde. Die Kugel durchschlägt die Aluminiumrückwand und fliegt durch den Abstellraum. Dabei verfehlt sie knapp einen Besen und ein paar Rohre und dringt dann durch eine zweite Wand in die Halle ein. Dann macht die Kugel etwas Unglaubliches. Sie trifft auf die Deckenverkleidung, durchschlägt diese aber nicht. Stattdessen gleitet sie ca. 20 cm an der Decke entlang, bevor sie auf unerklärliche Weise die Richtung um 10 Grad nach unten wechselt. Mit einer Geschwindigkeit von 270 Metern pro Sekunde durchschlägt sie die Rigipsabdeckung und trifft Trey Cooley tödlich am Kopf. Die Familie Cooley verklagt den Schießsportverein und einige Teilnehmer des Wettbewerbs wegen Fahrlässigkeit. Der Vorsitzende Richter ist beeindruckt von der Animation und dem Computerbeweis.
Ich bin jetzt seit 6,5 Jahren Richter und würde sagen, dieser Fall ist nur einer von 2, 3 oder 4 Fällen, bei denen so viel Professionalität und Effektivität bei der Beweisführung demonstriert wurde.
Anwalt Mike Schmidt ist überzeugt, dass die Animation und das Modell diesen tragischen Unfall bestmöglich erklären.
Ohne sie hätte ich die jetzigen Ergebnisse im Fall Cooley nicht erhalten.
Und Butch Cooley konnte mit Hilfe der Animation verstehen, was mit seinem Sohn passiert ist. Seine Seele kommt dennoch nicht zur Ruhe.
Was ist Frieden? Du schleppst dich so durch die Tage.
Wäre nur ein Detail anders gewesen, Trey Cooley könnte heute noch leben. Der Schießstand.
Es wäre nichts passiert, denn ich hätte den Wettbewerb auf diesem Schießstand gar nicht erlaubt.
Die Waffe.
Sie wussten wahrscheinlich gar nicht, dass die Waffe doppelt. Sie dachten, alles funktioniert einwandfrei.
Das Geschoss.
Wäre es eine weichere Kugel gewesen, wäre sie nicht abgeprallt und hätte nicht diese Geschwindigkeit gehabt.
Und wenn die Teilnehmer an der sicheren Schützenlinie gestanden hätten, wäre die Kugel an die Holzbarriere geprallt oder über das Gebäude geflogen. Doch warum ändert das tödliche Geschoss seine Richtung an der Decke und durchbohrt diese nicht?
Geschosse machen unglaubliche Dinge, Dinge, die niemand erwartet.
Die Familie Cooley erhält mehr als 300 Millionen Dollar Schmerzensgeld. Ihren Sohn bringt das nicht mehr zurück. Der Dallas Pistol and Revolver Club hat seine Außenanlage sofort geschlossen und alle weiteren Gebäude